Ja, ich grüße euch zu unserem Gottesdienst und das Lied gerade hat uns schon zum einen in das Thema von diesem Gottesdienst auf dem Weg der Liebe, heißt das Thema, mit hineingenommen, aber auch in unsere Jahreslosung, die da auch zur Erinnerung hängt, alles in Liebe. Gottesdienst ist für mich so etwas auch wie Vergewisserung des, was ich glaube. Es erinnert mich auch an das, was ich glaube und es lehrt mich aber auch oft immer mal was Neues. Und gerade auch über die Liebe wünsche ich euch und mir, dass wir was lernen heute. Vielleicht denkt man ja manchmal, na, Gott ist die Liebe, haben wir gerade gesungen, wie kannst du dann nur oder wieso ist das dann so, wie es eben ist, im Persönlichen oder im Weltgeschehen. Aber wir müssen, und das ist wichtig, und dafür haben wir heute auch eine gute Gelegenheit, auf das gucken, wie Jesus ist und wie er sich in der Bibel zeigt. Und wir haben heute einen Text, wo ich glaube, also ich persönlich noch nie eine Predigt dazu gehört zu haben, meine ich. Also es ist auf alle Fälle was Neues, aber ich glaube, diese Geschichte, die zeigt so ganz deutlich das Herz, was Jesus für die Menschen hat. Lasst euch überraschen und lasst euch von dieser Geschichte anstecken. Und Jesus hat ein Gebet gesprochen, das ich jetzt zu meinem machen möchte, wo auch die Liebe was ganz Besonderes oder ganz besonders dargestellt wird. Das steht im Johannes 17 und ist so ein ganz grundlegender Text. Beten wir zusammen einige Verse davon. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Vater, du gerechter Gott, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst ich in ihnen lebe. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du das tust, dass du in uns lebst und diese Liebe wächst heute ein Stückchen mehr. Amen. Ich habe schon gesagt, dass für mich heute wahrscheinlich, wie gesagt, wirklich eine Premiere ist, zu einem Text eine Predigt zu hören, die ich bisher noch nicht gehört habe. In diesem Predigttext, da geht es um Familienverhältnisse, um die neu geordnet werden. Und ich habe schon gesagt, dass man im Gottesdienst ja auch mal was Neues lernen kann. Möglich, das hoffe ich auch. Und da habe ich mir für etwas Neues braucht man öfters mal eine Expertin. Und die, Entschuldigung, Carola, dass du auch am Sonntag heute mal arbeiten musst in deiner Funktion. Aber ich glaube, du bist da die Richtige, weil vom Familiengericht hast du ja mit Ordnung von neuen Familienverhältnissen durchaus zu tun. Ja, es geht in diesem Text darum, dass Jesus für seine Mutter einen neuen Sohn hat und für diesen Sohn eine neue Mutter. Und ich frage dich mal, Carola, kann man denn Erwachsene adoptieren?
Ja, man kann. Ganz kurz noch, ich persönlich bin ja Rechtspflegerin im Familiengericht. Die Adoption läuft hauptsächlich über den Notar und den Richter. Aber ein bisschen was weiß ich davon.
Aber beraten wirst du müssen vermutlich.
Nein, nur nicht. So ganz wenig. Das macht hauptsächlich der Notar, aber so ein bisschen unterschwellig kann ich euch was dazu sagen.
Also wenn du und der Notar, also quasi. Nein, nein.
Also jedenfalls, man kann
Erwachsene adoptieren. Okay, war damals wahrscheinlich jetzt nicht genau so, aber im Prinzip, heute ist es ja so, besser gesagt, wann macht man das denn heutzutage, dass man einen Erwachsenen adoptiert?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass das Gesetz schreibt von einem Eltern-Kind-Verhältnis, das gewachsen ist und das man dann mit der Adoption sozusagen offiziell macht vom Notar und dann ist es auch rechtlich festgestellt. ehrlicherweise muss man sagen, dass wohl die meisten das aus steuerrechtlichen Gründen tun. Weil
das Sollen wir den Martin noch dazu holen?
Ja! Weil das leider oder so bei uns so geregelt ist, dass das sind ja meistens dann fremde Leute, die da adoptiert werden von, also nicht verwandte Leute, nicht mehr fremd, haben ja ein Eltern-Kind-Verhältnis. Und dann, wenn man als, man gilt ja dann als echtes Kind der Eltern, die adoptiert haben, rechtlich, bist du vollwertiges Kind und dann hast du einen sehr hohen Freibetrag bei der Erbschaftssteuer. Wenn du, und also es ist, ich glaube, lasst mich nichts Falsches sagen, ich muss mal schnell zu Martin schielen, 400 oder 500.000 Euro ist er bei einem Kind und bei jemand Fremdes, nicht Verwandtes, ist er nur 20.000 Euro. Also ein Riesenunterschied. Und ich glaube sogar, der Prozentsatz ist unterschiedlich. Deshalb ist es leider manchmal so, dass da hauptsächlich die steuerrechtliche Variante der ausschlaggebende Punkt ist. Aber es wird schon auch geprüft, auch vom Richter, dass da, wie gesagt, ein gewisses Eltern-Kind-Verhältnis besteht.
Also du gibst mir da das Stichwort, es geht jetzt sicherlich ums Geld, aber ohne Beziehung geht das dann auch nicht. Was prüft man denn dann da?
Ja, du stellst Fragen. Also wie gesagt, das macht in der Regel der Richter, wahrscheinlich von Einzelfall nach Einzelfall. Kommt natürlich dann auch darauf an, was die Leute dem Richter erzählen. Ich gehe jetzt davon aus, dass immer alle Leute den Richtern die Wahrheit sagen.
Also, dass sie eine gute Beziehung haben. Und dann gehen wir auch mal davon aus, dass Menschen, die dann jemanden zu ihrem Erben machen wollen, den nicht nur, halt auch aus Beziehungsgründen das natürlich zukommen lassen wollen. Was ist denn der Unterschied, wenn man ein Kind adoptiert und einen Erwachsenen adoptiert?
Also der größte Unterschied ist, wenn man ein Kind adoptiert, dann ist es immer so, dass die Verwandtschaftsverhältnisse zu den leiblichen Eltern absolut erlischen. Also wenn ein Kind adoptiert wird, dann hat es, haben die leiblichen Eltern existieren dann rechtlich für das Kind nicht mehr als Eltern. Also sie haben kein Erbrecht, man hat keine Unterhaltsansprüche, das fällt völlig weg und man wird also ganz Kind der Adoptiveltern und da entstehen diese ganzen Rechte. Und bei den Kindern fällt es weg. Bei Erwachsenenadoption kann man sich das in der Regel aussuchen. Also man kann sagen, man möchte eine sogenannte starke Adoption machen, dann ist es genauso wie bei der Kindesadoption, dass die ganzen Verhältnisse zu der leiblichen Familie wegfallen, also auch zu Großeltern zum Beispiel, ne? Das ist auch der Fall. Ne? Es fallen alle Verhältnisse zu der leiblichen Familie weg. Und bei Erwachsenen kann man aber auch eine sogenannte schwache Adoption wählen und dann bleibt das Verhältnis zu den leiblichen Eltern bestehen, dann hat man sozusagen zwei Elternpaare.
Und Steuervorteile. Ich danke dir sehr, Carola, gerne, für diese Einblicke in die Ordnungen der familienrechtlichen Sachen. Und ja, ich denke, ist auch mal, ich wusste das vorher übrigens nicht. Ich dachte, naja, Adoption ist was für Erwachsene, die Kinder adoptieren wollen. Das war mir neu. Ja, also Jesus, wir werden es gleich hören, ordnet seine Familienverhältnisse auch neu. Der Holger wird uns dazu einiges erzählen.
Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir schauen auf dich, wir schauen auf das Kreuz. Wir schauen, was dich in deinem Leiden und Sterben bewegt hat. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass uns auch das bewegt, dass es unsere Herzen berührt und dass wir neu sehen, ja, was für ein Geschenk du uns mit deinem Leiden und Sterben und deiner Auferstehung machst. Dazu segne bitte alles Reden und Hören. Amen. Wir sind kurz vor Ostern. Die Deko deutet es wunderbar an, Palmsonntag. Ganz toll, dass das hier so auch sichtbar umgesetzt wird. Es geht in die Osterwoche. Und die katholische Kirche ist in dem Zeitpunkt, da dreht sich ganz viel um die Leidensgeschichte, und bei den Evangelischen schon eigentlich seit Aschermittwoch ist Passionszeit, also die Zeit, wo man den Leiden Jesu Christi gedenkt, vom griechischen Wort für Leiden, Passionszeit. Und in dieser Zeit beschäftigen wir uns in diesem Jahr mit den letzten Worten Jesu, ehe er am Kreuz gestorben sind. Und letzte Worte, die haben etwas Faszinierendes. Bestimmt, wenn ich euch fragen würde, fallen euch letzte Worte ein. Das eine oder andere letzte Wort kennt man. Vielleicht ist es Goethe, der da wohl gesagt haben soll, mehr Licht. Oder wer war es? Schiller, der sich beschwert hat, dass die letzte Weinlieferung zu spät gekommen ist, dass er nicht mehr trinken kann. Wir kennen das auch humoristisch. Was sind die letzten Worte des Elektrikers? Ich weiß nicht, ob der den kennt. Was schaut ein Dorferdrädler raus? Oder die Sicherung ist raus, oder? Es hat eine Bandbreite, das Thema. Aber es ist auch etwas, was immer wieder bewegt, was tradiert wird, weitergegeben wird, was auch in der Kunst eine Rolle spielt. So weiß es zumindest Wikipedia zu berichten. Jesu letzte Worte sind uns bei den Evangelisten überliefert. Und sie gelten als der zentrale Text der jeweiligen Passionsgeschichte. Insgesamt kennt die Tradition 7 letzte Worte und hat die auch in eine bestimmte Reihenfolge dann gebracht. Und ich habe in einer Predigt eine gute Zusammenfassung für die ersten 3 gefunden. Das erste Wort Jesu ist das Gebet des hohen Priesters, der bei Gott für die einsteht, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Für die Soldaten und Henker, für die Schriftgelehrten und Pilatus, für die Volksmenge und für uns betet Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das zweite Wort ist der Machtspruch des Königs, das haben wir letzte Woche gehört, der dem bußfertigen Verbrecher das Paradies, den Himmel, die Ewigkeit verheißt: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das dritte Wort wendet sich an die Seien, die die Kreuzigung miterleben. An seine Mutter, die ihn geliebt hat, und an den Jünger Johannes, der Jünger war, der auch sagt, das war der Jünger, der Jesus lieb hatte. Und wir lesen den Predigttext in Johannes 19, die Verse 25 bis 27. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Ich habe gestern mit Stefan über den Gottesdienst telefoniert und Stefan hat mich in einem Nebensatz auf das aufmerksam gemacht. Stefan hat gesagt, wie hat er das denn noch alles am Kreuz sagen können? Deswegen habe ich heute Morgen mal eine vielleicht etwas holprig klingende Übersetzung genommen, denn im Original, im Aramäischen, muss er gar nicht so viel sagen, weil die Beziehungspronomen, das Dein und so, wird einfach ans Wort angehängt. Also der erste Satz sind 3 Worte, und der zweite Satz 2 Worte. Also insgesamt 5 Worte. Natürlich, wenn man sich das vorstellt, ein Sterbender, der Höllenqualen leidet, immer noch kraftanstrengend. Aber im Prinzip 5 Worte, die uns mitgegeben werden. Und nicht die große Rede, wie das halt diese erklärenden Bibelübersetzungen manchmal machen. Da liest sich ja das so flüssig. Aber es sind im Prinzip einmal 3 Worte, die herausgestoßen werden und einmal die 2 Worte, die gesagt werden und die alles ausdrücken. Und ich habe mir den Text so angeschaut und als Stefan vorhin gesagt hat, er hat noch nie eine Predigt dazu gehört, dachte ich mir, ich weiß jetzt auch warum, denn der Text hat mich sehr herausgefordert. Aber das Erste, was mir noch aufgefallen ist, ich habe mir gedacht, Jesus sagt das jetzt, wo er am Kreuz hängt. Wir wissen doch, 3 Tage später ist er auferstanden. hätte er das dann nicht auch danach noch alles regeln können? Ist vielleicht ein bisschen pragmatisch gedacht, aber tatsächlich haben wir das gefragt. Warum jetzt? Warum hier? Warum am Kreuz? Und wir sehen hier etwas. Wir sehen hier die menschliche Seite von Jesus. Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Aber hier kommt auch nochmal diese menschliche Seite mit all ihren Beziehungen zum Tragen. Als ein Mensch, was macht er? Er regelt noch seine letzten Angelegenheiten. Viele Bibelausleger gehen davon aus, dass Josef ja schon verstorben war, als Jesus öffentlich gewirkt hat. Das letzte Mal, wo wir irgendetwas, eine Spur von ihm in der Bibel lesen, ist da, als Jesus 12 Jahre alt war und im Tempel war. Da ist das letzte Mal, dass man von Josef als solchen in der Bibel eine Spur findet. Und deswegen vermuten viele, es ist eine Vermutung, muss man klar sagen, aber die Vermutung liegt halt an der Stelle nahe, dass er schon gestorben ist, weil er danach immer nur noch Maria mit den Brüdern einmal auftaucht, aber Josef als solches nicht mehr. Also man vermutet, Josef ist verstorben, Maria war also Witwe und für die Versorgung der Witwen, Carola hat es angedeutet, das sind halt die Kinder verantwortlich. Da gibt es diese Rechtsverhältnisse und Rechtsansprüche, das war damals auch so. Er als ältester Sohn hatte natürlich auch zu sorgen für die Mutter erstmal. Und an dieser Stelle sorgt er für seine Mutter. Er regelt seine letzten Angelegenheiten. Die Frage der Versorgung von Maria. Und das ist auch etwas, manchmal kommt uns lapidar vor, aber es ist auch wichtig. Also es gibt ja eine Schrift von Martin Luther von der Bereitung zum Sterben, wo man sich mit dem Thema auseinandersetzt und ein großer Punkt ist, regel deine weltlichen Angelegenheiten. Das ist das eine. Aber dann habe ich mir gestern den Text angeschaut und dachte mir, was soll ich jetzt noch groß dazu sagen? Ich habe mich dann umgeschaut und ich dachte mir, ich lade mir einen Gastprediger ein, John Piper. Der hat nämlich das perfekt gemacht. Ich habe mir das durchgelesen, was er dazu gesagt hat, dachte, oh, besser kriege ich es heute auch nicht hin. Also hört ihr heute John Piper, 90-95%, was von dem folgt, sind die Gedanken von ihm. Er hat nämlich 3 wichtige Gedanken aus diesem Wort herausgearbeitet. Zum einen geht es hier darum, um Jesu Bereitschaft für dich zu sorgen, um Jesu Fähigkeit für dich zu sorgen und es geht um die Gemeinde als neue geistliche Familie. Es gibt also mindestens 3 Gründe, warum dieses Wort Jesu an seine Mutter und an den geliebten Jünger eine enorme Ermutigung für unseren Glauben ist. Zum einen Jesu Bereitschaft für dich zu sorgen. Und John Piper stellt es raus, wenn Jesus sich schon in der Stunde seines Todes unter Qualen, für mich unvorstellbaren Qualen, um seine Mutter noch kümmert, wie viel mehr will er sich dann um die Jünger kümmern, die heute das Wort Gottes hören und es tun. Normalerweise würde es man ja andersrum denken und ich habe jetzt leider ein bisschen was von deiner Einleitung verpasst, Stefan, aber ich habe hier den Zettel gesehen, du hast es dir notiert, Blut ist dicker als Wasser, ich weiß nicht, ob du es auch gerade erwähnt hast. Aber das ist ja so, das Normale, was wir kennen, Blut ist dicker als Wasser, als Familie hält man zusammen. Das gehört sich doch so und das ist auch ist gut so und so. Aber bei Jesus war das anders. Da gibt es diese eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert, diese eine Geschichte, da ist Jesus mit einer Menge zusammen, seine Mutter und seine Brüder stehen außen und wollen mit ihm reden. Und die Leute sagen, die kriegen das mit, das ist jetzt wichtig, das hat jetzt Priorität. Jesus, deine Mutter und deine Brüder, die wollen mit dir reden. Und dann sagt Jesus etwas, was wir jetzt hier auch mitgebracht haben. Und dann sagt er, alle, die die Botschaft Gottes hören und sich nach ihr richten, sind meine Mutter und meine Brüder. Das sind die, die mir ganz nahe stehen. Also es ist hier nicht das, was man normalerweise denkt, dass die Familie an oberster Stelle ist, sondern sagt, die sind mir am nächsten, die das Wort Gottes hören und tun. Und wenn Jesus sich aber auch um seine leibliche Familie kümmert, um wie viel mehr dürfen wir uns wissen, er kümmert sich auch um uns, die wir sein Wort hören und tun. Denn wir stehen ihm nahe. Wir sind ihm nicht egal. Wir sind Teil seiner Familie. Und auf der einen Seite ist es sehr riskant, das Wort Gottes zu hören und zu tun. Denn das Wort Gottes fordert uns zu einer opferbereiten Liebe auf. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Aber auf der anderen Seite gibt es auch nichts Sicheres und Belohnenderes, als das Wort Gottes zu hören und zu tun. Denn Jesus hat ja gesagt, diejenigen, die das Wort Gottes hören und tun, sind meine Mutter und meine Brüder. Liebevoller Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes bringt uns in eine Beziehung zu Jesus, die enger, tiefer und sicherer ist als jede familiäre Bindung. Jesus hört uns und hilft uns, denn wir sind Teil seiner Familie. Der Hebräerbrief sagt, er schämt sich nicht, uns Brüdern und Schwestern zu nennen. Und ihr alle kennt das geflügelte Wort, wenn jemand Ärger am Pausenhof hat, dann hole ich meinen Bruder. Das ist es, was Jesus für uns ist. Es ist also eine enorme Ermutigung für unseren Glauben, wenn Jesus auf Golgatha für die Bedürfnisse seiner Mutter sorgt. Wir haben einen noch höheren Anspruch auf Jesu Fürsorge als Jesu eigene Mutter. Wenn er also für Maria gesorgt hat, wird er dann nicht viel mehr für all unsere Bedürfnisse sorgen? O ihr Kleingläubigen, wie er es anders sagt. Das ist das eine. Jesu Bereitschaft, für uns zu sorgen. Das zweite ist Jesu Bereitschaft, Jesu Fähigkeit, für dich und mich zu sorgen. Der zweite Grund, warum dieses Wort eine Ermutigung ist, ist folgender. Wenn Jesus für die Bedürfnisse von jemandem suchen kann, in einem Moment, in dem er in seiner tiefsten Schwäche und Erniedrigung ist, dort am Kreuz, im Sterben liegend. Und einige von euch haben da eine sehr genaue Vorstellung, was das alles beinhaltet. Wenn er in diesem Moment der Schwachheit für uns sorgen kann, wie viel mehr kann es jetzt in dem Moment, wo er verherrlicht worden ist? Wir sind nicht nur als gehorsame Jünger in einer besseren Position als die Mutter Jesu, sondern er ist jetzt auch in der besseren Position, uns das zu geben, als er es damals war. Denn nach Epheser 1, Verse 19 und 20 ist die Kraft, die in uns wirkt, dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Das, was Jesus am Kreuz geleistet hat, die Versöhnung, die Sühnung, die Genugtuung für unsere Sünde, die ist so vollkommen, dass Gott ihn das Opfer geehrt hat, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat und ihm jetzt mit unvergleichlicher Herrlichkeit und Macht und Reichtum ausgestattet hat. Und wenn der Apostel Paulus darüber nachdenkt, ob wir uns auf Christus denn verlassen können, ob das denn trägt, ob das hält, dann ist dieser Reichtum der Herrlichkeit, in der Jesus jetzt ist, der Gedanke, der ihm Sicherheit gibt. Paulus schreibt im Philipperbrief, mein Gott wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und auch wenn wir in einer gefallenen Welt leben und es Momente gibt, wo uns das äußerst brutal bewusst wird, dass hier noch nicht das Paradies ist, dass wir hier noch warten, dass hier viel Zerbruch ist, ist Jesus auf der anderen Seite schon verherrlicht und in Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit erwartet uns. Und wenn Jesus damals schon für die Seinen sorgen konnte, wie viel mehr kann er das jetzt tun, wo er an der rechten Seite Gottes ist, wo er voll Macht, Reichtum und Herrlichkeit ist. Der auferstandene Christus ist so von herrlichem Reichtum, so voll von herrlichem Reichtum, dass er niemanden abweisen muss. Paulus sagt es im Römerbrief: Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn ein und derselbe Herr ist Herr über alle und überreich an Reichtum für alle, die ihn anrufen. Wir beten zu Jesus, dem Verherrlichten, dem Auferstandenen. Das Dritte, das ist das Zweite, Jesu Fähigkeit für uns zu sorgen. Und das Dritte ist, dass er uns in die Gemeinde stellt als neue Familie. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo Jesus dem reichen Mann sagt, er soll alles verkaufen und ihm nachfolgen. Und ihr wisst vielleicht, wie die Geschichte weitergeht, dass ihr denkt, boah, nee, kann ich nicht und geht. Und dann die Jünger natürlich da die Gelegenheit beim Shop vergreifen und sagen, Petrus, denk ganz pragmatisch, wir haben doch alles aufgegeben. Was heißt das jetzt? Was haben wir denn jetzt davon? Kann man ja mal fragen. Also, Jesus sagt, wie schwer wird es für einen reichen Mann sein, in das Reich Gottes zu kommen? Und Petrus sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus sagt dann, ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz. Wenn auch mitten unter Verfolgung. Und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Hundertfach. John Piper fragt dann ganz clever, wo werden wir nun in diesem Leben 100 Kinder und 100 Mütter erhalten? Ja, die Antwort, in der Gemeinde, in der Familie Gottes. Wir gehen nicht allein durch diese Welt, sondern als Gemeinde. Wir wurden adoptiert. Ich würde sogar sagen, stark adoptiert, weil alle Rechte wir bekommen haben. Wir wurden stark adoptiert in die Familie als Gottes Kinder. Das heißt auch alle Schuld, alles, was uns aus der Vergangenheit drückt, uns versklavt, findet am Kreuz sein Ende. Und das Recht und die Freiheit, die Liebe und die Gnade, sie finden wir auch am Kreuz. Also würde ich sagen, starke Adoption. Wenn Jesus also zu Maria sagt, sieh Johannes als deinen Sohn an und zu Johannes, sieh Maria als deine Mutter an, dann zeigt er uns, wie unsere Bedürfnisse erfüllt werden, wenn wir alles verlassen haben, um ihm zu folgen. Paulus sagt ja in der Apostelgeschichte, dass Christus die Gemeinde Gottes mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Eines der Geschenke, die Jesus uns vom Kreuz aus gemacht hat, ist also die Gemeinde. Eine liebevolle, fürsorgliche, unterstützende und ermutigende Familie über die Familie hinaus. Das soll Gemeinde sein. Und es ist eine große Ermutigung für unseren Glauben, dass er die Bedeutung der Kirche so veranschaulicht, wie er es in der Beziehung zwischen Johannes und Maria tat. Lasst euch also durch die Fürsorge, die Macht und die Versorgung unseres Herrn ermutigen. Wenn er sich schon da in Schwachheit um Maria kümmerte, wie viel mehr wird es sich heute um dich und mich kümmern? Wir, die wir das Wort Gottes hören und tun. Wenn Jesus für die Bedürfnisse der Seinen in der Zeit seiner größten Schwäche und Erniedrigung sorgen konnte, wie viel mehr kann er für unsere Bedürfnisse in seinem gegenwärtigen Reichtum an Macht und Herrlichkeit sorgen? Und wenn Jesus die Gemeinde mit seinem eigenen Blut erkauft und bestimmt hat, dass in ihr verlassene Mütter Söhne und Söhne Mütter finden, dann sollte heute niemand ohne eine fürsorgliche Familie im Leib Christi sein. Amen. Vielen Dank an John Piper. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist ans Kreuz gegangen, um uns zu befreien, um die Bindungen, die uns zerstören und kaputt machen, zu beenden und uns in die Beziehung zu dir und dem Vater zu führen, aber auch in die Beziehung zueinander als Familie. Herr, ich bitte dich, dass du uns damit Mut machst, dass wir wissen, wir sind nicht allein, dass wir in unseren Herausforderungen wissen, dir ist alle Macht und Herrlichkeit im Himmel gegeben und du bist genug, und dass wir uns getragen wissen, da wo wir uns allein fühlen, weil wir wissen, du hast uns zum Teil deines Leibes gemacht. Du hast uns in eine Familie gestellt. Herr, ermutige uns durch dein Wort. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Lasst uns miteinander beten und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ihr dürft noch mal kurz Platz nehmen für die Infos.
Ja, so ist es. Und ich habe mal von jemandem gehört, dass es Menschen gibt, die gehen eher wegen der Werbung ins Kino als wegen dem Film. Das ist deswegen jetzt wichtig, weil dieser Werbeblock dauert ein wenig länger, weil ich habe ein wenig was zu sagen. Und dadurch ist er auch ein Höhepunkt für solche Leute, die die Werbung lieben. Ja, erst so ein paar Sachen, die jetzt so in der nächsten Zeit sind. Also am nächsten Freitag, Karfreitag um 14.30 Uhr Gottesdienst. Und danach geht unser 40-Stunden-Gebet los. Die Petra hat eine Liste ausgedruckt, weil die ging ja digital rum. Also wer sich jetzt heute, auch vielleicht wer die Liste eben digital nicht hat, eintragen möchte, kann das tun. Liegt da hinten am Tischchen. Und das geht ja dann bis zum Osterfrühstück. Um 9 Uhr am 31.03. geht es da los. Und es ist schon ziemlich gut gefüllt, noch so ganz attraktive Zeiten des Ostergebets wie 2 Uhr am Karsamstag und so sind noch frei. Also wer Schlafstörungen hat, kann sie hier im Segen Gottes verbringen, aber auch zu Hause. Okay, dann Kindermusical, das hatten wir ja schon ein paar Mal abgekündigt. Da war es so, dass eigentlich die Deadline für Anmeldungen war letzte Woche, die haben wir verschoben. Die Tina und die Andrea würden es noch tun, gell? Wenn noch jemand dazukommt. Also Kinder meine ich. Bitte? Kinder viele. Ja, also wäre gut, wenn ihr vielleicht auch noch einmal werbt oder wenn ihr wisst, dass da jemand Interesse hätte, das würde dann Mitte April, also am 12.04. muss ja mit den Proben losgehen und so weiter. Bis Juli werden regelmäßige Termine. Überlegt das mal. Es liegen auch Zettel für die Einladung noch draußen. Dann habe ich die OKO mal noch als Hinweis, Osterkonferenz in Gunzenhausen. Flyer liegen noch draußen, wer sich noch spontan überlegt oder noch mal überlegen will zu fahren, guckt da mal, ob ihr da noch überlegt oder fahrt irgendwann und vielleicht kann man sich auch zusammentun. Dann würde ich gerne den Punkt Lebenstraum etwas vorstellen. Da haben wir auch mal Flyer rausgelegt. Ich weiß nicht, ob ihr die Aktion kennt. Das ist ein eigener Verein, Lebenstraum. Da liegen auf unserem Tischchen draußen solche Flyer rum. Und zwar ist es, ich lese es mal vor, also es ist sehr in Verbindung mit EC und HGV, ist auch ein ehemaliger Pastor mit seiner Frau, die ein Haus leiten, in dem sich für bestimmte Zeit, zum Beispiel für, also ich glaube 10 Monate, junge Leute, die so in der Findung sind, also nach der Schule, vor dem Beruf oder vor dem Studium, sich orientieren wollen, sowohl persönlich, geistlich als auch beruflich. Es ist dann dort so, dass man also in WGs zusammenlebt und auch dann viele Perspektiven bekommt, vielleicht auch mal eine Beratung, also in geistlicher, persönlicher und beruflicher Hinsicht, auch Praktikas überlegt, also das für 10 Monate macht und die feiern eben jetzt am 9. Juni 10-jähriges Bestehen und aufgrund unseres Patensohns, der da war und auch seine Verlobte, die sich dort gefunden haben, können wir diese Aktion nur empfehlen. Also das ist wirklich ein gutes, also nicht nur, es ist jetzt keine Heiratsbörse, ich meine eigentlich eher ganz prinzipiell, dass man dort Orientierung bekommen kann. Auch eine Frau oder ein Mann, das kann da auch passieren. Irgendwo muss man sich hier finden. Aber die Erfahrungen, die da gemacht haben, wie die gefördert werden, wie die auch betreut werden, das ist echt eine ganz tolle Sache. Ist übrigens in Uffenheim, also bloß zum Wissen wo. Aber schaut euch das mal an. Da liegen solche Zettel aus und wer Beziehung oder so hat oder sich das auch mal anschauen kann, da gibt es eben dieses Jubiläum. Das wollte ich euch mal sagen, ihr könnt da auch mal mich nachfragen, weil wir haben da natürlich noch mehr Informationen. Ansonsten habt ihr ja heute gelernt, wie man Steuern spart, wie man mich zum Beispiel noch irgendwie in die Familie reinkriegt, wenn man das will. Aber ich wünsche euch sehr, dass ihr natürlich mehr gelernt habt und zwar nicht nur das dieser Spruch, Blut ist dicker wie Wasser, eben falsch verstanden wird, den gebrauchen die meisten Leute falsch. Denn eigentlich geht es eher um den Bundesschluss, eigentlich der im Alten Testament mit Tierblut, aber im Neuen Testament mit Jesu Blut geschlossen wird und uns dadurch vereint. Das könnte ja künftig, wenn einer das sagt, Blut ist dicker wie Wasser, dann sagt ihr, ja, aber du verstehst es falsch. Das geht nämlich, da müssten wir jetzt nämlich uns mal über Jesus unterhalten. Das habt ihr gelernt. Danke, Holger, dass du das noch eingebracht hast. Ich habe es nämlich vergessen. Aber gut, dass du meine Hinweise liest. Und noch ein Hinweis. Ich denke, wichtig ist, dass ihr mitnehmt, dass dieser Jesus wirklich, wenn man diese Geschichte anschaut, so viel Fürsorge hat, selbst in der schlimmsten Phase. Das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges. Und Fürsorge hat uns die Sandra noch bereitet, die hat noch heute schnell einen Kaffee gekocht, so außerdurlich. Wer noch gerne ein bisschen bleibt, der darf das gerne bei einem Kaffee tun und er darf auch noch mal wiederkommen heute. den das Kigo-Team veranstaltet oder Leute davon, und wer Lust hat, um 15 Uhr Familienspielen, also ein Spielenachmittag. Da sind die Familien da, und wer es einfach auch Lust hat zu kommen, da gibt es danach noch einmal einen Kaffee. Wenn ihr nicht ganz ausgetrunken habt jetzt. Nein, da gibt es auch einen frischen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.